Sie hören eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Wir sprechen mit Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Jareto. Bei Jareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als 10 Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast und heute mit einem weiteren spannenden Gast, und zwar Thomas Ulms von der Bresa-Gruppe. Hallo Thomas.
Hallo Tim, grüß dich.
Stell dich doch mal ein bisschen vor und auch mal die Bresa-Gruppe so in ein paar Kennzahlen, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, mit wem wir heute sprechen.
Gerne. Ja, mein Name ist Thomas Ulms. Ich bin Geschäftsführer der Bresa Unternehmensgruppe, verantworte dort seit 6 Jahren das Vertriebsgeschäft für die Pkw-Transporter-Smart-Bereiche und Marketing-Kommunikation. Ist auch in meinem Verantwortungsbereich. Zudem habe ich das ein oder andere Geschäftsmodell entwickeln dürfen, auch in den letzten Jahren, wo wir später sicherlich nochmal drüber sprechen werden. Mein aktueller Arbeitsumfang. Genug zu tun, sage ich immer. Und insofern freue ich mich auf die Aufgaben, die da vor uns liegen. Ja, zu mir privat. Ich bin 44 Jahre jung, alt, Frage der Perspektive, aktuell jung. Verheiratet, habe 2 Mädchen, die 3 und 6 Jahre alt sind, lebe hier in Münster, bin in Münster geboren. Dann nach der ein oder anderen Station in Deutschland auch wieder zurück in meine schöne Heimatstadt gekommen und freue mich jetzt hier seit 16 Jahren auch bei Bresa zu sein, 20 Jahre mit dem Stern unterwegs zu sein und ist schon so viel zu mir und ich würde sagen, ich bin schon so ein bisschen das, was Ola Källenius sicherlich mal geprägt hat, den Begriff von Car Guy. Ich liebe Autos und liebe das, was ich tue und darf sicherlich auch sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass eine große Freude für mich ist, auch jeden Tag wieder aufzustehen und das zu tun, was ich tue.
Fantastisch. Das klingt sehr gut und ich kann dich ja in diesem Moment Gott sei Dank sehen, die Hörer nicht. Du wirkst auch bei diesen Worten wirklich sehr zufrieden, hast ein schönes Lächeln auf dem Gesicht.
Ja, das ist so. Ja, kurz zu Bresa noch. Ich denke, faktisch, wir haben aktuell 17 Standorte mit 1250 Mitarbeitern, haben wir so knapp 700 Millionen Euro Umsatz gemacht im letzten Jahr. 16.700 Autos verkauft, davon ungefähr 10.000 Neufahrzeuge, Pkw-Transporter, Lkw und 7.300 Gebrauchte, 125.000 Werkstattdurchläufe insgesamt und 3,7 Millionen AWs, die wir letztes Jahr geleistet haben. Insofern das als groben Überblick über unser Unternehmen. Wir haben noch diverse Tochtergesellschaften wie eine eigene Leasinggesellschaft, Bresa Airport Center, Carsharing-Gesellschaft, die wir aufgebaut haben und so weiter und so fort.
Okay. Jetzt hast du kürzlich quasi dein 20-jähriges Berufsjubiläum in der Autohandelsbranche gefeiert. Und das ist der Autohaus-Redaktion halt nicht verborgen geblieben. Deswegen sprechen wir drüber. Kannst du so den Zuhörern mal so kurz so deine wichtigsten Stationen im beruflichen Werdegang mal näher bringen?
Gerne, Tim. Ich bin damals in Würzburg gelandet und habe dort angefangen zu studieren und bin dann über Menschen, die ich kennenlernte, die meine Leidenschaft für das Automobil teilten, irgendwie zum Vorstellungsgespräch zu Daimler gekommen, damals noch Daimler Chrysler, die Niederlassung Würzburg-Schweinfurt, und habe dort dann Vorstellungsgespräche gehabt bei tollen Menschen, die ich heute immer noch kenne. Einer davon war auch noch auf dem 40. Geburtstag von mir vor 4 Jahren und pflege auch immer noch gute Kontakte zu diesen Herren, die mich seinerzeit eingestellt haben, selber noch aktiv. Das ist das Schöne an dem Geschäft. Und ja, da bin ich dann am 1.9.2001 gestartet als Nachwuchsverkäufer und habe dort das klassische Trainee-Programm bei Daimler durchlaufen, für das alle, die da im Vertrieb waren, gemacht haben. Bin dann aus dieser Aufgabe heraus Ladenverkäufer geworden in einem schönen Neubaubetrieb in Würzburg und wollte unbedingt in den Gebietsverkauf. Ich wollte nicht passiv Bedarf decken, sondern aktiv Bedarf wecken und bin dann eben nach Frankfurt gegangen in die Niederlassung und habe mich dorthin beworben und habe dort dann ein Gebiet bekommen und wurde Gebietsverkäufer. Und da habe ich dann am 1.4. gestartet, der April-Scherz, das weiß ich auch noch wie heute, und hatte da eine gute Zeit und musste mich erstmal in so einem großen Tanker wie Frankfurt zurechtfinden. Die Kollegen haben mal gesagt, ja, wenn du da hingehst, das ist ein Haifischbecken und da musst du dich beweisen. Und es war auf jeden Fall eine gute und spannende Zeit. Und dann kam es so, dass ich Kontakt in die Heimat kriegte und zu einem Menschen, mit dem ich heute auch noch in Kontakt stehe. Und der hatte dann die spannende Aufgabe, einen Großkundenvertrieb aufzubauen in Münster, Mehrmarkenvertrieb. Damals hatte Beresa sich jüngst entschieden, die Marke Toyota mit anzuborden und Smart und Mercedes in die Verbindung zu bringen, so dass wir dann Mehrmarken-Großkundenvertrieb aufbauen sollten. Und ja, für das Projekt, das fand ich so spannend, dann bin ich nach Münster gegangen, habe dann in Münster meinen Großkundenvertrieb damals, den Großkundenvertrieb der Beresa als Mehrmarkenflottenvertrieb aufgebaut und bin am 1.7. Teamleiter geworden, Verkaufsleiter PKW dann 2007 und so entwickelte sich das dann über Verkaufsleitung, Gesamtverkaufsleitung, bis hin eben dann 2015 zum Geschäftsführer. Bin ich nach Ostwestfalen-Lippe gegangen, das war eine spannende Reise. War ein bewegendes Jahr, weil ich wurde in diesem Jahr habe ich geheiratet, ich wurde das erste Mal Vater, unser Neubau in Münster wurde
Ei,
eröffnet, das Autohaus der Zukunft, ein Riesenarbeitspaket, was wir da abgewickelt haben und quasi zwischen der Geburtsstation im Universitätsklinikum und des Umzuges und Neubau und gleichzeitig aber auch mit dem Wissen, am 1.11. dann nach Ostwestfalen-Lippe zu gehen und unsere Akquisition dort mit meinem Kollegen Winfried Hötte seinerzeit anzuborden, zu integrieren, was sicherlich auch eine ganz spannende Aufgabe war. Und ja, und so bin ich dann nach und nach, würde ich sagen, waren das so meine Karriereschritte und mein Weg, den ich gegangen bin und eigentlich immer dem Vertrieb treu geblieben und habe auch da meine Passion und das möchte ich auch ganz gerne so weitermachen.
Ah, sehr spannend. Wenn wir so den Fokus ein ganz kleines bisschen von dir so ein bisschen wegnehmen, aber genau deine Erfahrung mal eben so ein bisschen nehmen, so als Rückblick, was waren denn für dich, ich sag mal so, Meilensteine in den letzten vergangenen 20 Branchenjahren? Also nicht so Fokus jetzt auf Beresa, sondern so auf die Branche gesehen, wo du sagst, so, das war einschneidend, das war, ist hängen geblieben und das ist mir gut vor Augen.
Ja, in der Branche sicherlich und auch in Bezug auf die Märkte. Damals, wenn ich daran denke, wie wir die Autos verkauft haben noch und quasi überhaupt gar keinen Nachlass gegeben haben, das ist ja sicherlich was, wo ich vor 20 Jahren mich noch daran erinnerte, wie ich mein erstes Auto verkauft habe und Fußmatten verschenkt habe. Die neue E-Klasse kam in den Markt und es war nahezu skandalös, das zu tun. Und mir die Entwicklung da, die letzten 20 Jahre anschaue in Bezug auf Preistransparenz, Entwicklung, Geschwindigkeit, Märkte, die sich komplett verändert haben, Verbraucherverhalten, das sich verändert hat, gesellschaftliche Trends, die wesentliche Einflüsse auf die aktuelle Situation haben, die auch in den letzten 20 Jahren sich signifikant ausgeprägt haben, bis hin eben auch zu politischen Situationen, die eine andere ist als noch vor 20 Jahren, ist das sehr, sehr vielschichtig, sicherlich diese Frage, und auch sehr breit. Und ich glaube, ganz entscheidend ist sicherlich die Preistransparenz, die wir zunehmend bekommen haben in den letzten Jahren, die Digitalisierung, die Einzug gehalten hat im Automobilhandelsgeschäft, die Auswirkungen auf unsere Netzstrategien, die wir letztendlich alle neu überdenken mussten, Preiswettbewerb, der in einer noch nie gearteten Dimension plötzlich Einzug in unser Geschäftsmodell gehalten hat, die GVO. Damals 2001 veränderte sich plötzlich, musste man nicht mehr bei seinem Gebietsverkäufer kaufen, sondern konnte kaufen, wo man wollte. Bei dem Betrieb, wo man möchte, kaum vorstellbar in der heutigen Zeit, wenn ich das jemandem erzähle, dass das vor 21, 22 Jahren alles noch anders war. Und ja, das sind sicherlich viele Themen, über die wir hier auch diskutieren können, nicht? Und da glaube ich, haben wir den ein oder anderen Aufhänger für tiefgreifende Gespräche.
Okay, ja, ich merke schon. Also, das ist auf jeden Fall so Meilensteine mit der Preistransparenz und Co. In der Zeit sind ja auch, ich sag mal, die Vergleichsportale, ich nenne sie jetzt mal ganz unabhängig so, halt auch groß geworden, haben da sich drum gekümmert, so gesehen, ne?
Ja, es hat Preisportale, es hat angefangen mit mobile.de. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals Verkaufsleiter war und einen Verkäufer suchte, der sich um Leads gekümmert hat, die dann reinkamen, um sie abzuarbeiten und Kunden dann die Autos innerhalb der EU oder bundesweit zu verkaufen. Und damals alle sich noch so ablehnend gezeigt haben nach dem Motto, nee, das Geschäftsmodell, das brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns mal auf unsere Märkte, die wir hier haben. Und plötzlich wollte dann jeder die Leads haben, weil das waren ja ganz interessante Möglichkeiten, Autos zu verkaufen und ein schönes Zubrot und wie sich das transformiert hat. Heute wird alles in Leadpools eingesteuert. Wir können jeden Lead messen, Geschwindigkeiten, Bearbeitungsgeschwindigkeiten, Qualität der Bearbeitung messen, bis hin vom Lead-Eingang bis zum Ausgang und Abschlussquoten. All diese Themen, die wir früher immer nur erahnt haben, die wir erraten haben, versucht haben, uns Nährungswerte zu irgendwelchen Werte zu machen, Shoot and Pray im Bereich des Marketings, und dann zu hoffen, ja, vielleicht kommt dann einer zur Markteinführung E-Klasse oder S-Klasse und kauft dann vielleicht auch so ein Auto. Und heute haben wir da einfach ganz andere Möglichkeiten, ja.
Also ich erinnere mich da an so eine Sache. Ich bin ja jetzt auch quasi schon gut 20 Jahre an der Branche dran. Ich bin zwar kein Autohändler, aber meiner Marketingerfahrung im Autohandel unterwegs. Und ich erinnere mich so an Projekte vor echt langer Zeit. Da haben wir so Kundenzeitungsprojekte gemacht und dann gab es noch Excel-Listen bei den Verkäufern, bei der Info, warum die da sind, PLZ-Gebiet, Umsätze und Co. Und die beste Antwort, die damals ein Verkäufer auf einen relativ hohen Serviceumsatz gebracht hat, war: Geschäftsführer fragt den, warum war der denn bei uns, wo kam der denn her? Dann guckt er ihn an und sagt, ja, der kam durch die Tür. Das war dann die analoge Fail-Lead-Messung, aber das gab es halt alles, ne? Und die Qualität der Messung, sobald die analog wird, ist natürlich nach wie vor nicht immer die einfachste.
Genau, ja. Und wir haben uns früher auf sehr viel Gefühle verlassen und heute geht es eben sehr hart über Zahlen und KPIs und entsprechende Ansteuerungen, die wir auch gut nachhalten und kontrollieren können, was eben auch schwer ist in der Transformation, wenn man dann das Verkäuferprofil von damals sieht und heute sieht, dann ist das auch schon eine nicht unerhebliche Veränderung, die auch Verkäufer durchleben mussten, die seit 20 oder 30 Jahren das Geschäft erfolgreich betreiben, vor denen man dann auch nur den allerhöchsten Respekt haben kann, dass sie dem Wandel der Zeit auch so begegnet sind, dass sie heute noch in der Lage sind, bei der gesamten Komplexität das Geschäft zu managen.
Du hast gerade das Wort Transformation benutzt. Das greife ich mal direkt auf vom Rückblick so in die Zukunft. Eine relativ offene Frage: Welche Bedeutung wird denn so der Autohandel in der Zukunft haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich die generalistische Antwort darauf hätte, dann würde ich wahrscheinlich ein Buch schreiben und mich mit anderen Themen beschäftigen und dauerhaft als Vortragender oder Keynote-Speaker gebucht sein. Letztendlich bin ich aber dennoch davon überzeugt, dass der Automobilhandel in der Zukunft sich insofern transformiert, als dass er wegkommt vom Handel hin zur Dienstleistung. Also wir müssen viel mehr für den Kunden ihm die Dinge ermöglichen, die ihm als lästig erscheinen, also quasi das Angebot viel breiter staffeln, nicht nur eben das Auto zu verkaufen, sondern ihm alles drumherum anzubieten. Wir haben jetzt auch mal eine Analyse gefahren, wie viele Ansprechpartner hat eigentlich ein Kunde bei uns im Unternehmen und ist das eigentlich zielführend, dass das so ist? Und wie würden wir uns denn selber als Kunde fühlen, wenn genau so eine Situation eintritt, dass ich Pkw-Transporter, Lkw-Kunde bin, dann noch dann die entsprechenden Autovermieter, Substitute hinten dran habe, die auch wiederum andere Ansprechpartner haben, bis hin zur Werkstatt mit unterschiedlichen Werkstattbereichen, die wiederum bis hin zum Teilelager. Also da kommen wir schon so auf 10, 12, 13, 14 Ansprechpartner und da war noch kein Financial Service Produkt mit drin und da haben wir auch noch nicht über das gesprochen, wenn hinter in der Buchhaltung Menschen miteinander sprechen, um möglicherweise Reklamationen abzuarbeiten. Ich glaube, dass wir hier viel mehr uns um den Bedarf des Kunden zentral drehen müssen und ihm als also einen Ansprechpartner finden, der Ihnen dann generalistisch auch durch die Irrungen und Wirrungen im Automobilhandel perspektivisch eben auch in der Frage der Mobilität und seiner Mobilität, der passenden Mobilität, die richtigen Antworten findet. Wir müssen viel breiter werden, auch in Bezug auf das Thema. Auf der einen Seite haben wir eine Marke und ein Produkt, was wir verkaufen, weil dahinter eine Begehrlichkeit steht, die steuert jemand zentral. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir einen Gedankenwechsel machen, dass wir dem Kunden einfach auch eine Mobilität zur Verfügung stellen, der gar kein Auto möchte, der sich gar nicht mit Besitz belasten möchte, der eben nicht mehr damit die Zeit verbringen möchte, abends einen Parkplatz zu suchen, sondern der sagt, oh, ich brauche morgen Mobilität für eine Woche, ich brauche die Woche später nochmal andere Mobilitätsformen und dann auch vielleicht 3 Monate gar nichts, sondern einfach nur ein Fahrrad. Und das hinzubekommen, zu orchestrieren, glaube ich, ist im Wesentlichen die Aufgabe für uns im Automobilhandel, sicherlich nicht in Bezug auf das Gebrauchtfahrzeuggeschäft. Das wird da differenziert aus meiner Sicht erstmal klassisch auch weiter so laufen. Es gibt einen Bedarf, der Kunde sucht und wird das Produkt finden. Und da wird derjenige dann eben auch führend sein, der das richtige Angebot in dem Moment hat. Und da haben wir ja schon über die Transparenz gesprochen, die heute am Markt vorherrscht, dass der Kunde in seinem ganz individuellen Selektionskriterium das richtige Produkt finden wird und im Zweifel wird es ihm vorgeschlagen. Das ist das eine. Das andere ist aber dann eben das übergeordnete Frage der Mobilität und der Dienstleistung, die wir damit verbinden.
Okay. Und ja, jetzt schwenken wir mal wieder den Blick auf Bresa. Welche Strategie verfolgt ihr denn bei Bresa, um in den nächsten 15, 20 Jahren genau an dem Punkt relevant zu sein für die Kunden?
Ja, zunächst mal haben wir 2015, müssen wir ein bisschen mal in die Vergangenheit gucken, um vielleicht dann einen Blick auf die Gegenwart zu kriegen, dann den Outlook Richtung 2040 zu schaffen. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber wir haben irgendwann ja für uns entschieden mit der Übernahme der Niederlassung aus Westfalen-Lippe, dass wir viele Dinge so nicht mehr machen können, wie wir sie mal getan haben. Oder wir hätten weiter überall Matrix organisierte Kleinstbetriebe mit Kleinsteinheiten, Kleinststrukturen. Und das haben wir uns damals gegen entschieden, haben eine sogenannte Digitalisierung und Administrationsstrategie aufgelegt, haben angefangen, uns sämtliche Aufgaben im Pkw-Transporter, Smart-Lkw-Vertrieb anzuschauen. 3840 Aufgaben an der Zahl. Die haben wir bewertet in Minuten, haben Prozesse völlig neu modelliert und haben angefangen, erstmal eine Basis zu schaffen für eine Digitalisierungsstrategie, um überhaupt digital zu werden. Dann haben wir angefangen, Workflows. Heute haben wir in der Tat schon über 50 Workflows programmiert, die in Eigenprogrammierung völlig autark laufen und die Dinge im Hintergrund vollautomatisch regulieren und sehr prozessoptimiert und mit geringen Kosten arbeiten. Parallel dazu haben wir gesagt, okay, wenn wir dann weiter wachsen wollen, wie schaffen wir das denn, wenn wir auf der einen Seite wissen, wir haben überall die kleinen Standorte, werden im Bezug auf ein Gebrauchfahrzeugangebot und Neufahrzeugangebot eben nicht mehr die Rolle spielen, sondern eben große Betriebe mit großen Stellflächen, mit großem Angebot eine große Relevanz bekommen, zumindest in Bezug auf die Marke Mercedes-Benz. Das ist sicherlich auch nochmal eine andere Betrachtungsweise, wenn man eher eine privatkundengeprägte Marke hat, aber jetzt mal ganz spezifisch auf unser Geschäft und auf unser Kerngeschäft. Haben wir dann einen Projektfahrplan entwickelt und haben gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite eben die Digitalisierung unserer Administration. Parallel haben wir unser Bresa Airport Center gebaut als Produktionsbetrieb, um überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass bei reduziert im Netz ein Wachstum möglich ist, weil das wäre in den Standorten physisch gar nicht gegangen. Jeder Kollege, der einen Pkw-Standort hat, weiß, dass wenn er zwei Standorte zumacht und der andere Standort nicht entsprechend wächst und meistens ist das Wachstum begrenzt, weil es dafür keine Baugenehmigung gibt und da mehr geben wird und die Platzverhältnisse nicht da sind, haben wir eben uns entschieden, ein zentrales Administrations- und Logistikzentrum, so war der erste Arbeitstitel mal, zu bauen, wo wir dann eben genau diese Aufgaben aus den Autohäusern rausziehen, prozessoptimiert arbeiten und entsprechend die Dinge verändern und das Ganze dann noch mit einem BI-Tool gepaart und so haben wir einen Gesamtblick auf das und all diese Projekte sind dann so 2020 waren wir ready to go. Also es war immer das Ziel, Ende 19 muss das alles fertig sein mit Staat, BAC und mit all diesen Themen, dass wir zu 2020 in die Wachstumsstrategie, in die Umsetzung kommen, diese Strategie auch gezielt umzusetzen. Und dann kam eben ein kleines Virus im Februar, März, was uns dann letztendlich nochmal in eine völlige Neuorientierungsphase gebracht hat. Wir dann sicherlich mit einem ganz klar auf Wachstum ausgerichteten, mit einer auf Wachstum ausgerichteten Strategie genau jetzt das Gegenteil plötzlich hatten. Die Werke waren zu, die Warenverfügbarkeit war schwierig. Dann nochmal die Situation jetzt auch auf die aktuell, dass wir die Ware nicht bekommen, auch in der Halbleitersituation so. Und daraus resultiert, haben wir jetzt quasi parallel unser Carsharing-Modell, das habe ich vergessen, das ist sicherlich auch nochmal Mobility-as-a-Service-Angebote zu schaffen, die eben mehr sind als nur das Auto zu verkaufen. Und so haben wir uns jetzt genau für diese Strategie, die Beresa entlang der Wertschöpfungskette und entlang unserer Kernkompetenz in unterschiedlichen Geschäftsfeldern wachsen zu lassen, entschieden und sind jetzt eben auch guter Hoffnung, dass sich die Märkte irgendwann wieder regulieren. Wir aus dieser Übermenge, die wir sicherlich im ersten Halbjahr an Gebrauchfahrzeugen hatten, mit dem ersten Lockdown bis hin zu heute haben wir gar keine Ware über die entsprechende, über durch das Thema Halbleiter, dann in die Zukunft gucken. Und in der Zukunft bleibe ich bei meiner eben schon ausgeführten Aussage, dass wir die Transformation hinbekommen müssen, weg von einem klassischen Handelsunternehmen hin zu einem Dienstleistungsunternehmen. Das ist sicherlich was, wenn man mal in Richtung Logistikbranche guckt, die früher LKWs hatten, ihre eigenen Logistiker, ihre eigenen Fahrer hatten und heute eben genau das Gegenteil sind, sie die großen Logistikunternehmen eben keine LKWs mehr haben, sondern genau diese Dienstleistungen, dieses Fulfillment machen zwischen dem Bedarf und der Ausführung hinterher, die notwendig ist, ja, und das eben als Dienstleistung abbildet. Und so, glaube ich, müssen wir auch die Transformation hinbekommen, uns in der Zukunft als Dienstleister für unsere Kunden in Bezug auf deren individuellen Mobilitätsverhalten einzustellen und auch selektive Lösungen oder situative Lösungen zu finden, die sich eben nicht mehr statisch nur an dem Verkauf des Autos ausrichten, sondern viel mehr sind.
Kommt denn dann das Agenturmodell, worauf Mercedes-Benz jetzt 2023 umstellt, kommt das für euch in dem Kontext zu einem guten Zeitpunkt? Beziehungsweise was bedeutet das für euch und wo siehst du die Chancen und die Herausforderungen?
Ich glaube, das Agenturmodell ist so etwas, was in Richtung Dienstleistungsorientierung geht. Der Kunde hat nämlich genau den
Genau.
Bedarf. Er braucht die Beratung, eine intensive Beratung, aber er braucht drumherum ein Dienstleistungspaket. Er möchte damit nichts zu tun haben. Der Hersteller möchte im Idealfall eben einen perfekten Service vor Kunden, der letztendlich, den wir gewährleisten können mit den Erfahrungen, den Kompetenzen, die wir haben. Der Verkäufer muss keinen Preisverhandlungsgespräch mehr führen. Dadurch hat er vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich um den Kunden und zusätzliche Dienstleistungspakete, die angeboten werden, zu kümmern. Und dann sehe darin große Chancen, auch mit Blick auf die jetzt GVO, mit Blick auf die Preistreiberei, die wir erleben über die Plattform, die dann eben auch vorbei ist, wenn wir in einem echten Agenturmodell sind. Das sind viele Vorteile, die ich auch aus diesem Agenturmodell erkenne. Natürlich gibt es auch, wenn wir hinschauen, das ein oder andere Thema, was wir kritisch bewerten müssen. Erstens ist es ein Riesentransformationsprozess aus einem Agentur, also in dem Modell, in dem wir heute sind. In das würden wir uns rein transformieren müssen. Das bedarf sehr enger Abstimmung zwischen unserem Hersteller und der Organisation und unserer Organisation. Und die große Frage ist, am Ende des Tages nimmt der Kunde das auch so an, wie wir uns das jetzt alles auf dem Tisch, auf der grünen Wiese vorstellen. Und das wird hinterher dann, wird es das zeigen, die Märkte, die bisher ongeboardet sind, Schweden und Südafrika, die Erfahrung, die dort gesammelt worden sind, ist, dass das funktioniert. Und auch entsprechend über Preissteuerungen, die dann zentral erfolgen, je nachdem, wie auch die Wettbewerbssituation ist, mit Blick auf BMW, Audi und unsere Hauptwettbewerber, dann eine zentrale Ansteuerung von Preisen eben auch die Möglichkeit gibt, schnell reagieren zu können. Ich bin da positiv und es passt tatsächlich in die Strategie, die wir haben, in Bezug auf die Dienstleistungen und eben auch Dienstleister für Dritte zu werden, möglicherweise eben auch für einen Hersteller, der dann Dienstleistungen abrufen muss, um seine Autos einmal wieder einzusammeln und sie auch wieder zu aufzubereiten, instand zu setzen und sie da verkaufsfertig zu machen. Auch das ist sicherlich eine Chance, die wir dann spezifisch mit unserem Berese Airport Center haben. Ja. Also insofern, ja, es ist eine große Herausforderung, dieses Projekt umzusetzen auf beiden Seiten. Es bedarf noch viel Sprechen, viel gemeinsames Arbeiten, aber ich bin dann auch davon überzeugt, dass wir das auch gemeinsam hinkriegen. Wenn ein Wille da ist, wird es auch den Weg geben.
Okay. Jetzt habt ihr neben Mercedes, habt ihr noch andere Marken und jetzt seid ihr mit Hyundai quasi an den Start gegangen und was verspricht sich denn Beresa mit dem Einstieg in das Volumengeschäft mit Hyundai?
Tim, da müssen wir nochmal den Begriff Volumengeschäft definieren. Aktuell ist Mercedes der Volumentreiber und nicht Hyundai. Hyundai hat einen Marktanteil, der deutlich unter dem von Mercedes-Benz liegt. Und ja, zumindest im deutschen Markt. Ich weiß aber, ich glaube, ich verstehe, was du meinst in Bezug auf die Marke. Und wenn man das vergleicht, haben wir hier mit Hyundai sicherlich ein Produkt. Erstens, es ist ein Fulfillment-Hersteller, auch wie Daimler. Wir haben also einen Fulliner. Daimler liefert vom Smart bis zum Actros, sage ich immer, alles. Das Hyundai macht das Gleiche. Sie liefern vom kleinen i10 bis zur Zugmaschine, wasserstoffbetrieben, Busse, Transporter, haben sie alles im Portfolio und sind mit Sicherheit an der Stelle auch ein sehr innovativer, sehr guter Hersteller. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein sehr stark gewerbeorientiertes Unternehmen sind mit unserer Marke Mercedes-Benz, zumindest bei uns. Wir haben 80 bis 90% Gewerbekunden. Im Neufahrzeuggeschäft und Hyundai hat genau das Gegenteil, nämlich 80% Privatkunden oder 90% sogar in der Spitze, je nach Markt. Und so schaffen wir ein Produkt, was wunderbar parallel zu unseren Mercedes-Benz-Produkten laufen kann oder zu den Produkten der Mercedes-Benz AG, Daimler AG. Und wir dann mit Hyundai etwas zusätzlich schaffen, ein Angebot zusätzlich schaffen, was ergänzend zu dem ist, was wir heute haben. Wir haben mit Sicherheit auch mit dem Verlust der kleinen Verbrenner bei Smart auch das Problem, gewisse Bedürfnisse an Mobilität an unseren Kunden nicht mehr decken zu können. Das heißt, klassische Pflegedienste, karitative Einrichtungen, bis hin zu Lieferdiensten, die eben nicht nur in urbanen Räumen unterwegs sind, die dann dazu führen, dass man auf Elektromobilität und den Smart EQ umsetzen kann. Aber es gibt eben auch bei uns den ländlichen Raum und es wohnen im ländlichen Raum auch in unserem Gebiet mehr Menschen als im städtischen Raum und auch die müssen irgendwie zurechtkommen in diesem Wandel der Zeit und da bietet Hyundai einfach eine hochattraktive Produktpalette an, qualitativ auch sehr gute Produkte. Hyundai hat einen sehr guten Entwicklungsschub gemacht in Bezug auf Elektromobilität. Wenn wir uns den neuen Ioniq 5 angucken, die technologische Ausstattung dieses Fahrzeuges ist schon sehr gut, als sehr gut zu bewerten, gewinnt ja auch aktuell jeden Test. Und das als Parallelprodukt zu unserer bisherigen Markenphilosophie halten wir das für den richtigen Weg. Und am Ende, wenn wir nochmal zurückkommen zu der Frage, was ist die Strategie und was glauben wir sind die Trends der Zukunft, dann ist es eher die Frage der Deckung von Mobilität. Bei vielen Menschen da draußen weniger die Frage nach, welche Marke fahre ich, identifiziere ich mich mit der Marke, sondern es gibt Bedarf an Mobilität und ich muss von A nach B kommen und wie kriege ich das hin? Und ob das ein Hyundai ist, ein Seat ist, ein Mercedes ist, ein Skoda ist, spielt an der Stelle überhaupt gar keine Rolle, sondern der Kunde hat einen Bedarf und der muss gedeckt werden. Und Hyundai ist ein gutes Produkt auch für uns im Sharing, im Abo-Geschäftsmodell, in unserer Carsharing-Flotte. Etwas, wo wir die auch sehr gut einsetzen können. Und insofern eine sehr gute Abrundung unseres bisherigen Portfolios. Und ja, da sind wir auch sehr mit zufrieden mit dem Onboarding-Prozess. Und
Cool.
passt gut. Ja.
Also du baust mir hier quasi eine Brücke nach der nächsten, also als hätten wir
Tja,
uns
es wäre
abgesprochen. Ne? Jetzt hast
abgesprochen.
du jetzt hast du das Auto-Abo ins Spiel gebracht und ihr setzt mit Auto-Abo was um und auch mit einem Online Gebrauchtwagen-Shop quasi, ob jetzt neue Geschäftsmodelle sind, aber weiß ich nicht, aber wie entwickeln sich diese und wo steht ihr da und wie ist da so die weitere Planung, also wirklich online Gebrauchtwagen zu verkaufen und das Thema Auto-Abo nach vorne zu treiben?
Ich fange mal mit dem etwas einfacheren, weniger innovativen Thema an, Online-GW-Shop. Das ist letztendlich, haben wir unsere Website ja gelauncht. 2020 war das und haben sie komplett neu aufgesetzt, neue Technologie hinterlegt und die Möglichkeit geschaffen, jetzt erstmal überhaupt als Basis die Bilder, die wir am Airport Center produzieren, mit 360-Grad-Blick etc. pp., standardisierte Fotos, standardisierte Beschreibungen der Fahrzeuge, Gutachten der Fahrzeuge etc. pp. abzubilden, sie online zu machen. Und am Ende des Tages ist meine innere Überzeugung, das Geschäft steht und fällt mit einem Standard. Das Geschäft darf nicht mehr dazu führen, dass Rückfragen entstehen. Die Qualität muss standardisiert werden. All diese Themen haben wir mit dem Airport Center aufgebaut. Wachstumsstrategie, auch Gebrauchfahrzeugabsatz hier zu steigern. Und online ist noch eine zu vernachlässigende Größe, weil der Mensch nach wie vor dann zum Hörer greift und doch dann versucht, Kontakt mit Therese aufzunehmen, sich den Zustand des Autos doch nochmal erklären lassen möchte, im Zweifel Finanzierungsprodukte braucht oder Versicherungsfragen hat. Einfach, es ist immer noch ein sehr beratungsintensives Produkt und ich glaube, wir haben die Basis jetzt geschaffen, dass wenn der Kunde wirklich will, kann er bei uns kaufen, komplett den kompletten Prozess durch. Mit bezahl.de haben wir auch entsprechende Payment-Systeme jetzt im Backend installiert, sodass das funktioniert. Aber der Bedarf nach Sprechen ist immer noch so groß, und das ist ja auch gut so, und das zeigt ja auch unsere Relevanz in Zukunft und dass der Kunde am Ende immer noch wirklich den Gesprächsbedarf hat.
Schnelle Frage, bevor wir auf Auto-Abo switchen. Wie hoch würdest du, vielleicht kannst du das so einschätzen, wie hoch ist die Prozentzahl, die online Gebrauchtwagen kaufen und nicht mit euch sprechen möchten, sondern kaufen, fertig?
Gute Frage, Tim. Ich werde sie im Nachgang mir mal zu Gemüte führen und kann das jetzt wirklich, da wäre jede Zahl, die ich jetzt sage, falsch.
Okay, alles
Ja,
klar.
das sind
Würde mich
einfach
mal interessieren.
Geschätzte. Ja, kann ich
Weil
dir,
die gibt's auch.
garantiert gibt es die, aber am Ende ist selbst immer noch das Telefonat zur Abholung,
Ja.
Auslieferungszeitraum. Also es ist eine Lüge und das ist das, was ich immer sage. Die Leute glauben, sie sind digital. Die produzieren einen Frontend digital und hinten dran läuft trotzdem alles analog. Und der Kunde ist da immer noch sehr, sehr stark im One-on-One mit den Menschen im Austausch zu sein. Also ich würde die Quote ist wirklich, also ich unter 1%
Wird
schätze ich,
gering
ja.
unter 1, okay. Ich habe die auch sehr, sehr niedrig eingeschätzt, aber einfach mal so ein Interesse. Ja, Auto-Abo.
Ja. Das ist ein spannendes Produkt, vielmehr auch unser Woody-Carsharing, was wir als große Klammer darum gesetzt haben, ein regionales Carsharing aufzubauen. Unsere Zielsetzung war motiviert durch das Thema CASE damals von Dr. Zetsche, ne, Connected Autonomous Shared Electric, als die vier großen Megatrends, die unser Geschäftsmodell zerstören. Sicherlich ein Thema, wo wir sagen, da können wir drauf Einfluss nehmen, das ist das Thema Shared Economy. Ja, uns war klar, mit Connected kannst du nichts machen, das macht der Hersteller, autonomes macht der Hersteller. Und für die Elektrifizierung können wir maximal noch die Infrastruktur zur Verfügung stellen, unsere Mitarbeiter schulen und sicherstellen, dass die Kunden auch bei uns entsprechende Beratung erhalten. Wo wir aber schon einen Einfluss drauf nehmen konnten, war das Thema Shared Economy, das sich dann ja heute immer mehr verdichtet im Bereich Mobility as a Service Dienstleistung. Und ein Segment, was wir betreiben, ist eben unser Carsharing Woody. Mutti ist Masematte, ist hier eine westfälische Plattdeutschsprache und heißt eigentlich Autowagen, ist evolutioniert. Und ist aus dem 19. Jahrhundert, fanden wir ganz witzig. Und haben das hier dann also als Markennamen auch installiert. Und unter dem Thema Woody klammern wir Geschäftsmodelle, die eben mit Mobilität zu tun haben. Auf der einen Seite teilen wir alles, was ein Schloss hat, tatsächlich vom Fahrrad, vom Tretroller, bis hin zum Actros. Theoretisch wäre es möglich, digitalisieren Fuhrparks und reduzieren Kosten, Prozesskosten. Das ist das, was wir da machen. Und eben ein Bereich ist Abo. Und mit dem Abo sind wir seit letztem Sommer unterwegs und haben mittlerweile fast 400 Abo-Verträge, die bei uns laufen. Und das wächst und wächst und wächst. Und das ist, die Nachfrage ist so hoch und es ist wirklich ein gutes Geschäftsmodell. Wir haben hier das Glück, regional mit entsprechenden zwei großen Versicherern auch zu arbeiten und die Produkte mit uns entwickelt haben, die wir einsetzen können, um eben auch niedrigschwellig zu sein, was das Thema Versicherung betrifft. Wir haben voll digitale Buchungsprozesse bei uns auf der Website. Das heißt, der Kunde kann hier wirklich das Abo digital abschließen mit Hinterlegung seiner Kundendaten, mit Hinterlegung seiner Kontoverbindung. Dann kann er das Auto digital abholen am Airport Center und oder sich auf Wunsch überall hinliefern lassen. Wir holen das Auto ab im Zweifel und ab 4 Monaten ist bei uns Abo möglich und dazwischen bieten wir dann eben die MB-Rent-Produkte oder Van-Rental-Produkte, Miete, klassische Autovermietung an und eben ab einer Minute übers Sharing. Und so glauben wir eben, dass wir eine Relevanz bekommen in einem Markt, der sich eben verändert vom Besitzen gesellschaftlich, sicherlich auch als einer der wesentlichen Trends ja zu sehen, insbesondere im urbanen Umfeld und dann eben hin zur Nutzung und das selektiv. Und wenn bei uns einer Buddy-Kunde ist, hat er eben die Möglichkeit, Buddy selektiv für eine Minute zu nutzen und oder sich ein Abo zu buchen und oder sich ein Auto zu mieten und das dann situativ am Wochenende das Cabrio, unter der Woche die E-Klasse oder den Kombi, je nachdem wie gewünscht, Elektroverbrenner, alles im Portfolio und eben markenunabhängig. Das heißt, wir haben also bei uns nicht nur Mercedes-Benz-Produkte im Angebot, sondern auch Skoda, Porsche, Porsche nicht. Wie komme ich denn jetzt auf Porsche? Tja,
Du
vielleicht
machst
muss
es
ich dann mal
im
mit einem Kollegen sprechen,
Freizeitmodus.
der mir einen Porsche verkauft und mir ins Abo bringt. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben tatsächlich viele Marken schon ongeboardet und das funktioniert gut und sind dann spannenderweise Einkäufer. Das ist auch gut, mal auch die andere Seite zu sehen und kaufen letztendlich Leasingraten ein. Wo die GmbH ist dann der Leasingnehmer und dahinter liegt dann eben das ganze Geheimnis, dass wir die einkaufen, versichern die Produkte und dann eben in den Markt gehen. Ja. Und das
Ja.
funktioniert gut. Umsatz verzehnfacht in den letzten 12 Monaten. Das
Wow.
ist jetzt nicht so schlecht. Das ist ein gutes Startup, was wir gegründet haben. Und ja, sicher natürlich auch
Sehr
in der
schön.
Zeit, ne, gestartet und alles schwierig und wovon und Absprungbasis wollen wir bitte jetzt. Ne, aber ich bitte jetzt auch, das ist jetzt, da wachsen die Erträge nicht in den Himmel hinein, sondern es ist nach wie vor ein Zuschussgeschäft. Aber wir sind eben auf dem richtigen Weg und das sind auch die richtigen Entscheidungen, die zu treffen. Und am Ende ist ja auch immer die Frage, wo welche Erträge abgebildet werden. Und die Beresa wächst ja in ihrem Kerngeschäft. Sie verkauft Autos an Buddy, sie repariert Autos, wir orchestrieren die Autos. Das sind ja alles Dinge, die dann helfen im Kerngeschäft auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dennoch die Möglichkeit der Transformation, dem Transformationsprozess aktiv mitzugestalten, Erfahrungen zu sammeln und sich nicht darauf zu verlassen, dass andere das schon machen, sondern hier dann eben auch selber ins Lenkrad zu greifen und da den richtigen Kurs einzuschlagen.
Mitgestalten, ne? Mitlenken
Ja,
und
machen.
nicht Beifahrer
Einfach,
sein.
genau, es einfach machen und auszuprobieren. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten haben, das tun zu dürfen.
Ja, klasse. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wir sind quasi bei der letzten Frage angelangt und uns, die Redaktion, interessiert natürlich was. Wenn du dir für 24 Stunden dein Traumauto aussuchen dürftest, was wäre das?
Die Liste ist unendlich lang.
Fangen wir doch ganz
Aber
einfach mit dem ersten
fangen
an.
wir mit dem ersten an. Ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt und es gibt natürlich ein Auto, was ich wirklich gerne mal bewegen möchte und das auch noch 24 Stunden wäre kaum vorstellbar. Ein AMG Project One, ein Formel-1-Auto mit Straßenzulassung.
Okay.
Das ist sicherlich was, was mein automobiles Herz höher schlagen lässt und
Gute Wahl.
Sicherlich auch was ist, was nicht einfach so irgendwie realisierungsfähig ist. Das ist auch nicht zu kaufen. Das ist einfach etwas, was wahrscheinlich ein Traum bleiben wird. Und wenn es sich mal realisieren lässt, dann freue ich mich drüber. Aber dann wird es auch sicher keine 24 Stunden
Wir müssen mal schauen, dass wir von der Redaktion aus das hier, diesen Podcast, in die richtigen Kanäle steuern.
Ja, das mach
Wer
doch mal bitte, Tim. Ja, ich
Stets bemüht.
stets bemüht, genau.
Genau. Okay, du, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden bist. Das war super interessant. Das hat einen tollen Einblick, ein gutes Gefühl für Bereser und einen schönen Einblick zu dir gegeben, wie du da agierst und lenkst und nicht Beifahrer bist mit dem ganzen Unternehmen. Ganz lieben Dank dafür.
Sehr gerne, Tim. Ich danke dir und es war eine spannende Erfahrung, die ich auch das erste Mal heute gemacht habe. Insofern, ne, das erste Mal ist ja immer was Besonderes und bleibt in Erinnerung.
Ah, ja, okay. Alles klar, du. Dann sind wir mit dem Podcast, mit dem Autohaus-Podcast für heute soweit durch. Und ich sage vielen Dank. Toll, dass ihr dabei wart, zugehört habt und bis demnächst.